SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Vor 90 Jahren, am 10. Mai 1933, verbrannten die Nationalsozialisten in deutschen Städten Tausende von Büchern. In Scheiterhaufen brannten Werke von Bertolt Brecht, Erich Kästner, Sigmund Freud und Anna Segers auf öffentlichen Plätzen. Allein in Berlin wurden 20.000 Bücher Opfer der Flammen. Mit dieser brutalen Kampagne gegen politisch unliebsame Autoren und Autorinnen begann Adolf Hitlers Diktatur 1933. Da überrascht es, dass Hitler selbst bis zum Ende seines Lebens über 16.000 Bücher besessen hat. In seinen Steuererklärungen vor seiner Ernennung als Reichskanzler hat er neben Reisekosten an zweiter Stelle Bücher abgesetzt. Und in seiner Münchner Wohnung waren neben Kunst auch Bücher versichert. Hitler, ein begeisterter Leser, welche Bücher hat er nicht verbrennen lassen und wie prägten diese sein nationalsozialistisches Denken? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Arte-Doku Bücher, die Hitler nicht verbrannte. Der Regisseur ist Jascha Hannover. Hallo Herr Hannover.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Hallo.
Es gibt ja schon seit der Antike diese Idee, dass Kunst und Literatur den Geist veredeln. Adolf Hitler, ein Diktator und Massenmörder und ein begeisterter Leser. Wie passt das zusammen?
Das passt insofern zusammen, als dass es natürlich auch darauf ankommt, was man liest. Es gibt ja solche und solche Literatur, beziehungsweise gerade im Bereich des Sachbuchs kann man da natürlich auch viel lesen, was einen jetzt nicht gerade zu einem besseren Menschen macht, insbesondere zu dieser Zeit. Und darum kreist ja auch der Film ganz viel. Ich würde aber so weit gehen zu sagen, selbst bei der Literatur, die wir als Klassiker ansehen, gibt es ja verschiedene Lesarten. Und je nachdem, mit welcher Brille man da rangeht und mit was für einem Weltbild, kann man sich ja selbst da die Stellen herauspicken, die nun eben die problematischen Teile des Weltbildes bestätigen. Also wir behandeln in dem Film ja unter anderem auch ein Buch wie Peer Gynt, was Hitler besessen hat. Man weiß auch, dass er Shakespeare gelesen hat, dass er bekanntermaßen Karl May gerne gelesen hat. Also selbst diese Autoren ja haben anscheinend nichts Gutes ausrichten können, ganz zu schweigen halt von der Vielzahl an antisemitischen und rassistischen Texten, die er besessen hat.
Hitler selbst hatte ja keinen besonders hohen Schulabschluss, keine große Bildung. Wie ist er denn an Bücher rangekommen? Hatte er Förderer, die ihn mit Büchern versorgt haben?
Also zunächst einmal viel über Leihbibliotheken. Es ist bekannt, dass er in Wien die Hofbibliothek ganz oft besucht hat als junger Mensch. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg in München hat er langsam angefangen, sich dann seine eigenen Privatbibliothek aufzubauen. Und was Sie jetzt ansprechen, die Förderer, das ist tatsächlich interessant an dieser Bibliothek, dass man dort in den Büchern ganz viele Widmungen sehen kann. Und das sind dann gerade in den 20er Jahren Leute, die ihn tatsächlich auch parallel dazu finanziell unterstützt haben. Elsa Bruckmann zum Beispiel, die Frau eines sehr wichtigen Verlegers zu der Zeit, der unter anderem die Bücher von Houston Stuart Chamberlain verlegt hat. Das wiederum war ein entscheidender, sehr, sehr antisemitischer Bestseller-Autor wirklich, der auch Hitler sehr, sehr geprägt hat. Und von diesen Leuten, Elsa Bruckmann und weiteren, ja, finden sich da diese Widmungen und das sind sozusagen Spuren auch in diesem Werdegang Adolf Hitlers, die interessant sind, über diese Bibliothek nachzuverfolgen. Was dann nach 33 passiert ist, dass diese Bibliothek wirklich förmlich explodiert. Also da wird er nahezu überflutet mit Büchergeschenken und auch da erzählen dann die Widmungen wirklich eine interessante Geschichte, weil dann halt ihm Verehrerinnen und Verehrer teilweise ganz unangenehme Liebesbekundungen da reinschreiben, teilweise in Gedichtform und dergleichen. Dieser Teil der Bibliothek erzählt uns dann tatsächlich weniger über Adolf Hitler, als dass er uns in die Seele ja der sogenannten Volksgemeinschaft dann ab 1933 blicken lässt und auch das ist ja ein Blick in den Abgrund. So, das ist nicht schön.
Man muss also unterscheiden zwischen den Büchern, die Hitler ja geschenkt bekommen hat und den Büchern, die er sich selbst ausgesucht hat. Etwa 1200 von den 16.000 Büchern, die Hitlers Bibliothek ausgemacht haben, die lagern heute in den USA. In ihrer Doku reist man auch dahin, man sieht einige dieser Exemplare. Sie hatten es ja schon angedeutet, Karl May, Peer Gynt. Was für Bücher waren das, die Hitler interessiert haben und wie sehr haben sie auch sein nationalsozialistisches Denken geprägt?
Also das ist eine ziemlich eklektische Sammlung. Da sind, wie angesprochen, Klassiker enthalten. Da gibt es ganz viel esoterische, okkultistische Literatur und dann halt auch die Literatur, die man in gewisser Weise erwartet, also sehr antisemitische und sehr rassistische Texte. Und was jetzt diesen letzten Teil angeht, da ist in gewisser Weise das Schockierende, das Erschreckende, dass es halt ein ja unfassbar viel an dieser Literatur gab zu dieser Zeit, in der er sich bedienen konnte. Und das waren jetzt nicht irgendwelche Nischenprodukte, sondern das waren teilweise wirklich Bestseller und das auch schon lange vor 1933. Und das ist dann auch in gewisser Weise das zentrale Thema des Films. Also wir werfen ja die Frage auf, inwieweit man diese Figur Adolf Hitler, die ja gerne mal ausgeklammert wird aus der größeren europäischen Geistes- und Kulturgeschichte. Ganz bekannt ist ja dieser Ausspruch von Alexander Gauland, wo er sagt, 12 Jahre Hitlertum war nur ein Vogelschiss in 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Also diese Idee, er hätte mit dem Vor- und Danach nichts zu tun. Und das widerlegt diese Bibliothek ganz stark. Also man sieht, dass diese Gedanken, dieses antisemitische, rassistische Gedankengut ganz, ganz tief verwurzelt ist in der europäischen Geistesgeschichte und eben nicht nur an den Rändern, sondern durchaus im Zentrum steht.
Das Interessante ist ja auch, dass Sie daran anknüpfen und in Ihrer Dokumentation auch die Brücke ja ins Heute schlagen, zum Beispiel zu rechtsextremen Gewalttaten aus der jüngsten Vergangenheit. Der Anschlag in Hanau vor 3 Jahren ist da so ein Beispiel. Wo sehen Sie da die Tradition? Ist es genau dieses Denken der sogenannten neuen Rechten, das man heute kennt und das man auch in den Büchern schon von damals wiederfindet, die Hitler gelesen hat? Ist das die Brücke, die Sie zeigen möchten?
Teilweise schon, ja. Also was ja bei dieser sogenannten neuen Rechten interessant ist, ist, dass sie wissen, dass man, wenn man eine gewisse politische Relevanz heute gerade in Deutschland erreichen will, gewisse Begriffe nicht mehr benutzen kann. Also die benutzen den Rassebegriff nicht, die sprechen nicht von völkisch, die finden dafür Chiffren. Und was man aber in diesen Büchern sieht, dass teilweise dann doch diese Denkmodelle wirklich eigentlich genau gleich sind. Also man kann da klare Parallelen ziehen zu Vordenken kann von Adolf Hitler. Das prägnanteste Beispiel ist sicherlich Madison Grant, ein amerikanischer Autor, der in einem Buch von 1916 schon sehr genau das skizziert, was heute als diese Verschwörungserzählung vom großen Austausch bekannt geworden ist. Also dieser Verschwörungserzählung, dass sozusagen durch geheime Mächte, die die Einwanderung steuern, jetzt die weißen Menschen in Europa und in den USA ersetzt werden sollen auf lange Sicht durch nicht weiße Menschen, dass die sozusagen irgendwann übernehmen aufgrund von höherer Geburtenraten und so weiter und so fort. Das ist eine Erzählung, die auch wirklich so wörtlich bei Madison Grant schon steht. Er benutzt auch diesen Begriff Replacement. In den USA sprechen heute die Rechten von Great Replacement Theory. Das ist jetzt nun so ein Punkt, wo man sehen kann, dass sich auf diese Verschwörungserzählung heute viele PolitikerInnen, auch rechtsradikale Mörder, immer wieder berufen. Und obwohl sie sicherlich den Vergleich mit Hitler immer von sich weisen würden, man hier sieht, dass sie sich doch ganz genau auf dieselben Gedankenmodelle letztlich beziehen.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie Literatur, bestimmte literarische Werke, bestimmte Theorien, bestimmte Gedanken die neue Rechte, Rechtsextreme geformt haben. Ist es dann etwas, was man wirklich trennen kann gesellschaftlich, wo man sagen kann, okay, das ist Literatur, die interessiert rechte Intellektuelle oder Menschen, die sich da eben bewegen? Oder ist es etwas, was eigentlich gar nicht so zu trennen ist?
Ja, ich glaube, man muss den Kontext schon erweitern, weil die Rechtsextremen sind das eine, aber wenn man sich klar macht, und das zeigt der Film, glaube ich, auch ganz gut, wie tief verwurzelt all diese Gedanken in der europäischen Geistesgeschichte sind, ja selbst in der Aufklärung man gewisse Zitate von Immanuel Kant oder dann später von Hegel finden kann, die ganz deutlich machen, dass sozusagen das, was damals formuliert wurde als Vernunft, als Menschenrechte, dass das eigentlich letztlich sehr, sehr viele Menschen auf der Welt ausgeschlossen hat, also Frauen und nicht weiße Menschen. Also die Aufklärungsphilosophen bezeichnen es ja zum Beispiel, dass der Sklavenhandel während die Aufklärung lief, einen Höhepunkt erreichte, aber niemand dieser Philosophen daran Kritik übte. Das zeigt ja sozusagen, wie unvollständig sozusagen dieses Bild von Menschenrechten ist, das damals verhandelt wurde und das natürlich unsere Geschichte sehr, sehr stark prägt. Das heißt, wenn wir heute über unser geistiges Erbe nachdenken und auch über diese Bibliothek nachdenken, muss man, glaube ich, auch erweitert schauen, welche Perspektiven fehlen eigentlich in unserer Geistesgeschichte. Stichwort Bücherverbrennungen. Also wir sprechen jetzt über die Bücherverbrennung von 1933. Natürlich gibt es aber eine viel größere Tradition von Bücherverbrennungen in Europa, Talmudverbrennungen durch die mächtigen Menschen der Christenheit. Aber auch im Kolonialismus wurde ja sehr, sehr gezielt das Wissen, die Kultur von den kolonisierten Menschen vernichtet. Und das sind alles Dinge, die uns heute fehlen, Perspektiven, die uns heute fehlen. Und ich glaube, das reicht tatsächlich auch, das Erbe dieses Ganzen teilweise auf sehr, sehr subtile Art und Weise in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und letzten Endes haben wir diesen Film auch gemacht, um auch da Denkanstöße zu liefern, nicht nur über die Rechtsextremen nachzudenken, sondern eigentlich auch über die Mitte der Gesellschaft. Und auch, dann beziehe ich mich ganz explizit auch mit ein, dass man sich die Frage stellen muss, ja, inwieweit man gewissermaßen vielleicht durch dieses geistige Erbe auch einen Knick in der Optik hat, gewisse Dinge nicht wahrnimmt und besser machen kann.
Der Regisseur Jascha Hannover, Bücher, die Hitler nicht verbrannte, heißt seine Doku über die Bücher, die Hitlers nationalsozialistisches Denken geformt haben. Sehen kann man sie, die Dokumentation rund um die Uhr in der Arte-Mediathek. Herr Hannover, vielen Dank Ihnen für den Überblick.
Ja, vielen Dank auch.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.